Wir wollen das halt umdrehen. Wir wollen halt gerne, dass wieder der Handwerk mehr auch mit 3D-Druckkomponenten ins Unternehmen reinkommt, in die OT-Werkstatt kommt. Und deshalb sind wir hier.
Das ist da sind wir uns alle einig, dass das Personal uns fehlt in den OT-Werkstätten.
Also eine Versorgung, ein Hilfsmittel, wo man sagt, da hat man relativ viele von, die man dann erstmal in so einen ersten Schritt zum Beispiel digitalisieren kann, damit zu starten und das dann auch vielleicht ein bisschen parallel laufen zu lassen, traditionell und eben 3D, ein 3D-Prozess.
Und dann und ein eigenes 3D-Drucksystem, womit man abgabefertige Hilfsmittel drucken kann, ermöglicht es einem mit ein bisschen Einarbeitungszeit, das ist ganz klar, die Prozesse einfach effizienter zu gestalten.
Ja, ich würde sagen, mit Blick auf die Zeit, herzlich willkommen, starten wir. Na, schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns heute mal 45 Minuten. Ich sag mal, wir probieren einen Workshop-Charakter wirklich zu machen. Wir haben ein paar Folien auch vorbereitet, um ein paar Fragen zu stellen. Aber wir wollen gucken, dass wir so ein bisschen in den Dialog kommen und nicht wie viele andere, die einfach nur Folien, hier, Fakten, das, sondern dass wir das so ein bisschen vielleicht erarbeiten können. Weil wir haben eine Frage gestellt hier oben. Warum sind Resin- und Pulverdruck der neue Standard auch in kleineren OT-Werkstätten? Na, wir machen jetzt schon, Dennis, du bist jetzt seit 2,5 Jahren hier. Dann kannst du mal einmal weitergehen, dass wir uns kurz mal vorstellen, damit ihr erstmal wisst, wer sind wir überhaupt. Genau, ich bin Dominik Heinz, ich verantworte den Bereich 3D-Druck, additive Fertigung bei Druckerfachmann. Bin jetzt seit 8 Jahren bei Druckerfachmann und mache eigentlich nur 3D-Druck, industriellen 3D-Druck. Unterstütze halt Maschinenbauer, 3D-Druckdienstleister, Autopädieunternehmen, wie man halt einen guten Prozess aufbauen kann, halt wirklich industrialisiert 3D-Druck zu betreiben. Also da reden wir auch nicht primär von Filamentsystemen, sondern wirklich im Industrie. Realisierung, ne? Viele Teile in kurzer Zeit produzieren. Und da habe ich bei uns bei Druckerfach mal den Hut auf. Und ich freue mich, dass wir den Dennis seit 2,5 Jahren mit im Team haben. Dennis, stell dich mal bitte kurz
Dankeschön.
Vor.
Dankeschön. Ja, ich bin Orthopädietechniker, seit 2,5 Jahren bei Druckerfachmann. Und meine Hauptaufgabe ist, dass ich die OT- oder OST-Firmen betreue, berate, in die Firmen gehe, um zu schauen, was getan werden kann, um den gesamten digitalen Workflow intern aufzubauen. Und wie Dominik schon sagte, wir wollen heute keinen Frontal- oder keinen Vortrag machen mit Frontalbeschallung, sondern euch mit einbinden. Deshalb, ich habe hier vorne ein bisschen was aufgebaut. Ihr seht schon Heißluftgebläse, so ein paar Bauteile, dass wir wirklich versuchen, Workshop-Charakter reinzubringen, um das ein bisschen interaktiver zu gestalten.
Genau. Und bevor wir loslegen, die Interaktion fängt ja immer an, von wegen, wer von euch hat ein Handy dabei? Ja, der ein oder andere, ja. Genau. Und vielleicht hat der ein oder andere hört gerne Podcast. Und der Dennis und ich haben nämlich seit knapp 2 Jahren haben wir den OT3D-Werkstatt-Podcast veröffentlicht, wo wir kostenfrei, eigentlich war es immer jede Woche, wir schaffen es aber zeitlich einfach nicht mehr, jede Woche eine Folge zu machen. Aber wer da reinhören will, einfach den QR-Code scannen, dann öffnet sich Spotify. Einfach auf Abonnieren klicken, dann könnt ihr euch, wir haben aktuell knapp 80 Folgen oder sowas, wo wir halt über den Einstieg in den 3D-Druck für die OT-Werkstatt sprechen. Gibt es lange Folgen, kurze Folgen, gibt auch Interviewfolgen, die wir haben, wo wir halt auch richtig spannende Gäste dabei haben. Gibt es auch bei YouTube zum Beispiel, wo man sich das auch angucken kann, wo wir dann auch bei den Werkstätten waren. Und deshalb hier schon mal so die erste Praxisgeschichte von wegen einmal scannen, wer Spotify hat, OT3D-Werkstatt-Podcast, kann sich gerne da mal die ein oder andere Folge anhören, weil wir haben nämlich eine Mission. Wir sind ja nicht nur da, um zu erzählen, ja, Drucker sind toll, kauft bei uns Drucker. Ja, wäre schön, wenn es so ist, ist aber meistens nicht der Fall. Sondern wir wollen halt wirklich eben befähigen, das Sanitätshaus befähigen, den Handwerk, der halt immer weniger wird, so ist unsere Wahrnehmung, weil man irgendwelche Konfiguratoren hat, weil man irgendwie sagt von wegen, ich kriege hier was zusammen, dann kommt irgendein Paket von irgendwo her und dann ist es halt 3D gedruckt, ja, wahrscheinlich schon, ein paar Komponenten und wir wollen das halt umdrehen. Wir wollen halt gerne, dass wieder der Handwerk mehr auch mit 3D-Druckkomponenten ins Unternehmen reinkommt, in die OT-Werkstatt kommt und deshalb sind wir hier. Das ist so unsere Mission, genau. Ne, von wegen und so habt ihr uns jetzt zumindest ein bisschen, könnt ihr uns deuten, wer sind wir überhaupt, warum sind wir überhaupt hier, ja. Oder?
Gute Einleitung.
Ne, dann starten wir mal mit der ersten Thematik. Ne?
Genau, wie du schon sagtest, wahrscheinlich viele Firmen von euch haben ja schon Berührungspunkte zu 3D-Druck, sei es FDM-Drucker schon stehen oder ein Resin oder Pulverdrucker, einen eigenen in der Firma oder beziehen Teile extern, um die dann abzugeben. Und deshalb die provokante Frage, wo ich dann Zukunft durchgestrichen habe, im Prinzip ist es keine Zukunft mehr, es ist wirklich Gegenwart. Ich glaube, wer vor 2 Jahren hier war, vor 4 Jahren hier war oder auch auf der Formnext, OST, also 3D-Druck oder der gesamte Workflow nimmt ja immer mehr Einzug in die jeweiligen Betriebe. Und deshalb sehen wir das so von Druckerfachmann oder auch an den Kunden, die wir immer dazu gewinnen, von Jahr zu Jahr, dass es wirklich die Gegenwart ist. Ja. Das ist mein Bild aus meiner vorherigen Firma, wo ich gearbeitet habe, aus dem Gießsatzraum. Kennt ihr alle, da werden gerade Unterschenkelorthesen gegossen, wie chaotisch das dann aussieht oder wie viele Sachen man bei der traditionellen Fertigung überhaupt braucht, kann man sich, glaube ich, sehr gut identifizieren, was ja auch wirklich Spaß macht, das klassische Handwerk. Aber jetzt die Frage mal in das Publikum an euch, wo seht ihr denn aktuell bei den traditionellen Prozessen eure größten Probleme oder Herausforderungen?
Traut sich keiner. Ich habe einen Preis für den Ersten, der was sagt. Und zwar diese wunderbare Tasse,
die zur halt Hälfte gedruckt.
Zur Hälfte gedruckt, die nämlich Tradition und 3D-Druck miteinander vereint.
Ne? Die fehlende Manpower natürlich.
Ja, Manpower. Also fehlendes Fachpersonal.
Ja. Ja. Bitteschön. Okay. Genau, deswegen. Icebreaker, das ist der Icebreaker. Genau.
Manchmal ist es gut, der Erste zu sein. Beim Melden.
Die Zeit.
Die Zeit?
Zeitmangel. Also, dass Prozesse nicht so effizient gestaltet sind oder Zeit.
Gut in CAD ist, hat er das in einer Viertelstunde teilweise erstellt und steht mit Gesamtfertigung und so teilweise 2 Tage in der Werkstatt, anderthalb, je nachdem, wie schnell derjenige ist. Mit Vorbereitung gibt es einen
Absolut.
Also von Scan bis zum anderen ist es ja innerhalb bis zur Anprobe in einer Stunde Arbeitszeit gemacht.
Also fehlende Zeit, um die ganzen Prozessschritte der traditionellen Fertigung dann auch wirklich abzubilden, weil immer mal was dazwischen kommt.
Kombination von Materialeigenschaften, sehr flexible und sehr rigide Bereiche eng beieinander gestalten zu können.
Ja, ja. Dass man, ja.
Wie passt das? Probleme, ne? Wenn es nicht hinhaut, dass man es nochmal machen muss.
Und dann 3D-Druck. Und dann ist es digital einfacher auf jeden Fall, wobei ja, aber so wie du das gesagt hast, klar, man kann es schneller oder effizienter nochmal dann neu drucken, wobei die Passform entscheidet sich ja nicht durch die Fertigung, ob man traditionell fertigt oder 3D druckt. Ganz, aber stimmt, man kann es schneller reproduzieren.
Manpower, ne?
Richtig, da schließt sich der Kreis.
Man muss schnell arbeiten, damit man dann schnell vorankommt und am Fahrrad passieren doch immer wieder die ein oder anderen Fehler.
Ne? Ja, genau. Absolut richtig, ja. Also aus meiner Wahrnehmung gibt es so 5 Säulen, was die aktuellen Herausforderungen sind jetzt im Betrieb bei der traditionellen Fertigung. Viele einzelne Arbeitsschritte, was ja auch genannt wurde, Bindezeit der Mitarbeitenden in der Werkstatt, schwer zu reproduzieren. Ja, man braucht sich ja nur mal vorstellen, dass wenn ich eine DAFO tiefziehen möchte, das schon herausfordernd ist für die Person, die dann unten, also wenn es dann gedreht ist, dann den Fußrücken dann ausziehen muss, dass das nicht zu dünn ausgezogen ist, nicht zu dick ausgezogen ist, ist schon reproduzierbar, wenn es dann digital ist. Und die Qualität der Versorgung ist dann natürlich mitarbeiterabhängig oder kann mitarbeiterabhängig sein. Da ist es dann digital schon einfacher, weil der Drucker macht das, was ich dem Drucker dann sage, egal welcher Wochentag das ist oder ob es ein Montag ist oder ob es ein Freitag ist.
Oder übers Wochenende.
Ja, genau. Und zu viel Arbeit mit zu wenig Personal. Traditionelle Fertigung. Also ich habe mal so Revue passieren lassen, das können oder das sind so die einzelnen Prozessschritte jetzt an Beispiel einer DAFO, was mir eingefallen ist. Ich denke mal, da seid ihr ja auch dann d'accord.
Oder fehlt noch ein Schritt, wo ihr sagt, nee, bei uns geht das ganz anders, wir haben nur 3 Schritte traditionell.
Gipsabdruck ist deshalb rot, weil das ein Arbeitsprozessschritt am Patienten direkt ist und alles andere ist außerhalb vom Patienten, sprich in der Werkstatt. Deshalb habe ich das ein bisschen farblich unterteilt. Was wäre, wenn es auch anders gehen würde, dass wir einfach die Prozesse effizienter gestalten können und gerade auch in kleineren Betrieben, wo das vielleicht noch mal mehr zum Tragen kommt, dass nicht genügend Personal da ist für die ganzen Aufträge? Wie könnte denn im Vergleich zur traditionellen Fertigung, ich hatte ja gerade man konnte die Auflistung sehen, wie könnten denn die Prozessschritte bei der digitalen Fertigung aussehen? Möchte einer? Ja.
Vielleicht scannen, modellieren, schneiden, drucken.
Mhm. Genau, also digitale Datenerfassung, scannen, dann am PC modellieren, konstruieren, drucken. Genau, und dann halt als letzten Schritt wäre dann noch Postprozess bzw. die Orthese dann Abgabe fertig machen. Ja, sehr
genau,
gut.
Genau, die Vergurtung muss noch mit rein,
genau.
Das Handwerkliche, ne, dass halt quasi der Bogen auch wieder geschlossen wird, dass der Handwerker auch wirklich was macht und das dann auch entsprechend nicht nur digital irgendwie alles hat, weil das auch immer so ein Irrglaube ist, ja, wird alles digital gemacht und nur CAD, sondern dass man quasi den Bogen wieder schließt. Genau, also wirklich
dann. Genau, also digitale Datenerfassung, dann Erstellung des Modells, der Konstruktion, 3D-Druck, Postprozess, Anpassung, Abgabe.
Ja.
Genau. Also man sieht, das sind jetzt 5 Prozessschritte im Gegensatz zu, ich weiß nicht, was das vorher waren, 12, 13 oder so. Also der Prozess wird oder kann effizienter werden. Also man muss aber auch ehrlich sein, wenn man jetzt damit starten würde, ist es natürlich nicht vom ersten Tag an so effizient, wie es dann sein kann. Auch das muss man ja erstmal lernen. Also wir sagen auch immer, sei es im Podcast oder auf Vorträgen, wenn wir welche machen, das ist ein Werkzeug und auch das Werkzeug muss man erstmal oder man muss erstmal lernen, damit umzugehen. Also das wäre jetzt ein
es ist nicht so
Versprechen, was nicht eingehalten werden könnte, dass man sofort effizienter unterwegs ist.
Genau, also wenn der Drucker steht, ist nicht ein Heilmittel, muss man ganz ehrlich sagen, sondern es ist halt wirklich so von wegen, dass man diesen Prozess halt im Sanitätshaus wirklich mal begreifen muss und dann halt schauen muss, wo an welcher Stelle macht das denn überhaupt Sinn? Ne, wo ist denn der Prozess, der traditionell richtig gut funktioniert, aber wo ist dann der Klemmschuh sozusagen, den man damit lösen kann? Und das ist halt das, wo man halt wirklich genau gucken muss. Und da gibt es nicht immer schwarz und weiß, sondern es ist halt wirklich immer komplett unabhängig für jedes Sanitätshaus mit eigener OT-Werkstatt. Genau, und hier hast du ja mal so 3 Schaubilder gemacht von wegen.
Ganz genau, also das stellt so ein bisschen bildlich in 3 Bildern dargestellt den digitalen Prozess dar. Auf der linken Seite sieht man, wie mein Unterschenkel gescannt wird. Das mittlere Bild ist eine Software-Applikation, um Konstruktionen herzustellen. Also jetzt nicht, natürlich nicht mein Bein, ich glaube, das kann man ganz gut sehen. Also Modellerstellung, Konstruktionerstellung und ganz rechts sieht man dann das fertig gedruckte Hilfsmittel mit dem entsprechenden Postprozess. In dem Fall wurde das gefärbt und jetzt würde dann noch bei Bedarf noch ein Polster eingeklebt werden beziehungsweise die Klettverschlüsse drauf gemacht werden und dann könnte man das abgeben.
Ja.
Welche Software habt ihr da in dem Beispiel verwendet?
Das ist 3D-Up.
Genau. Warum 3D-Up? Vielleicht ist es auch nochmal ein guter Hinweis. Viele OT-Betriebe, wenn sie gerade anfangen, sträuben sich halt einfach und sagen, ich will jetzt keine teure Softwarelizenz erstmal holen. Ich weiß gar nicht, wer in meinem Unternehmen wirklich jetzt sich damit hundertprozentig befassen kann, weil die Zeit halt nicht da ist. Und deshalb haben wir halt mit 3D-Up eine sehr gute Lösung, wo man erstmal starten kann. Es geht auch nicht darum, dass wir jetzt alle Versorgungen auf einmal komplett digitalisieren. Das geht in die Hose, das muss man auch sagen, sondern man muss halt gucken, was ist quasi so der kleinste Teiler, der gemeinsame Nenner, wo man halt einen großen Impact bekommt. Und wir sehen relativ häufig, wenn zum Beispiel DAFOs hergestellt werden, dass das ein sehr guter Einstieg ist, ne? Wenn man DAFOs herstellt, der Prozess ist relativ klar, traditionell und das zu digitalisieren, man scannt den Patienten, dann modelliert man das anhand von der Punktwolke. Dafür kann man dann die 3D-Up-Software zum Beispiel verwenden, kriegt dort einen kostenlosen Zugang erstmal, kann dort probieren, machen, tun, gibt es auch Tutorials. Und erst wenn man das runterlädt, dann gibt es quasi da so eine Fee, je nachdem wie komplex das Ganze ist. Und das ist halt, finden wir, ein sehr guter Einstieg, um erstmal loszulegen und zu sagen, von wegen, wir schauen uns da mal an, wir tasten uns da erstmal ran. Und deshalb empfehlen wir das immer sehr, sehr gerne. Aber es gibt natürlich auch Preform, wenn man jetzt so die Spitze angucken will von wegen, ne, mit ehrlichen Lizenzen, Perpetual und dies und das und jenes, wo man vielleicht 2, 3, 4 Arbeitsplätze sogar ausstattet. Ne, total gut, man hat hundertprozentige Designfreiheit. Ne, das ist so die andere Seite sozusagen. Aber hier jetzt in dem Bereich geht es eher so eine Idee zu bekommen von wegen,
gerade für den Einstieg.
Wie kann man einsteigen, ja. Ne, so ein bisschen so open-minded, ne, so den Kopf frei zu machen.
Ja.
Und ich glaube, jetzt zeigen wir erstmal einen Teil, ne, oder? An der Stelle. Ja.
Sollen wir jetzt?
Ja, machen wir mal. Du hast ein paar Teile mitgebracht.
Genau, wie vorhin schon angekündigt, wir wollen ein bisschen Workshop-Charakter reinbringen. Ich habe hier eine Heißluftgebläse, 3 verschiedene Orthesen mitgebracht, unterschiedliche Drucktechnologie und unterschiedliches Material. Und ich würde einen Freiwilligen mal bitten, nach vorne zu kommen und zu versuchen, die Sachen thermoplastisch zu verformen.
Oder hat drei Leute, ne? Wir haben ja drei Versorgungen
oder drei mitgenommen. Leute. Wir können auch drei Leute.
Genau.
Genau, dass jeder mal eins versucht zu verformen.
Ja.
Ist auch nicht schlimm, wenn es kaputt geht oder wenn damit irgendwas passiert. Aber dass man selber mal ein Gespür dafür bekommt und darauf aufbauend, würden wir dann gerne was dazu sagen wollen. Haben wir drei Freiwillige?
Haben wir einen Freiwilligen? Ja, sehr schön, sehr schön.
Die wollte ich natürlich nicht ausnehmen als Frau, Entschuldigung.
Ja. Okay,
war keine Absicht.
Genau. Ist jetzt die Frage, können Sie sich eins aussuchen, ein Hilfsmittel?
Ja, die Materialspezifik würde ich zuerst mal erfragen wollen. Mhm. Also was es überhaupt ist, sind ja verschiedene Sachen im Einsatz. Worum handelt es sich hier?
Ja, das ist eine Unterarmorthese, welche ich für die Tochter meiner Freundin konstruiert habe. Also sie brauchte keine, aber die findet den Beruf halt spannend. Und ich habe ja zu Hause sehr viele Musterorthesen und sie wollte unbedingt eine Orthese für den Kindergarten haben. Dann habe ich ihr das so gemacht und die Orthese ist aus dem Harzdrucker und das Harz nennt sich TAF 1500.
Ist eine gewisse Wandlungsstärke da, also ist ja ganz schön dick jetzt. Also ich traue dem jetzt gar nicht auf einen zu, selbst mit der Reduzierdüse, dass wir hier viel erreichen.
Probieren Sie mal aus. Ich habe den jetzt auf 250 Grad stehen. Ich mache mal ein bisschen niedriger. 220.
Dann würde ich mich mal hier drüber her.
Ja, gerne. Sie dürfen das so verformen oder nicht verformen, wie Sie möchten. Die passt der Tochter eh nicht mehr.
Aber die Tochter hat ihn grau bekommen für den Kindergarten?
Ja, gut, dass Sie das ansprechen oder fragen. Die Farbe ist entsprechend der Drucktechnologie und des in dem Fall Harzes vorgegeben. Das kann man also nicht im Nachhinein einfärben oder währenddessen. Dafür müsste man dann Pulverdruck nehmen, eine weiße Orthese. Und da besteht ein Postprozessschritt, dass man das dann auch farblich einfärben kann.
Sie sagen mir, was ich falsch oder richtig mache.
Bis jetzt sieht alles gut aus. Sie sind aus der OT-Branche?
OST.
OST, ja.
Aber mit OT.
Ja, okay.
Und immer neugierig.
Ich glaube, so eine Berufskrankheit für die OST kann ich natürlich nicht hundertprozentig sprechen, aber ich glaube, für alle OTler eine Grundkrankheit ist, dass wir sehr ungeduldig sind, ja, und den Föhn sonst auf 600 Grad knallen und dann versuchen mal schnell.
Genau, also wenn ihr wollt, ihr könnt auch gerne Sachen aufstehen, kurz mal das in der Nähe angucken oder selber mal versuchen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Genau. Deswegen.
Ich würde das mal eben kurz übernehmen.
Ich wollte es noch ein bisschen abkühlen lassen, nicht?
Nee?
Nee, bring mich zurück.
Ich würde dann noch mal ein bisschen. Also, Sie dürfen auch gerne alle nach vorne kommen.
Ja, also, wenn ihr möchtet, kommt gerne dazu.
Ich mache es noch mal ein bisschen wärmer. Wie Sie schon sagen, ist eine recht dicke Wandstärke, weil die Tochter sehr. Also, die hat ja keine Beeinträchtigung und das sollte auch ein bisschen den Kindergarten überleben.
Genau, die beiden Exponate, die Hilfsmittel, die sind aus dem Pulverdrucker und das, was wir hier haben, ist jetzt ein Resindrucker. Also aus Resin, aus Kunst.
Also vom Verhalten, das fühlt sich so an wie eine Mischung aus PE und PP, wenn man das verformt.
Von welchem Material entspricht das denn? Sie sagten gerade schon den Namen von dem Harz, was ich mir schnell merken konnte.
Ja, äquivalent dazu hat das ungefähr die physikalischen, mechanischen Eigenschaften vom klassischen Platten-PP. Ja. Hat eine etwas höhere Kerbschlagzähigkeit und ansonsten entspricht das ungefähr den Werten vom normalen klassischen PP.
Von den Schleifeigenschaften sind sie dann auch ähnlich? Oder grundsätzlich nicht vorgesehen, dass man das schleift?
Nee, doch, das ist auch schleifbar. Wenn man da die Drehzahl falsch einstellt, ähnlich wie beim PP, schmilzt es dann auch unangenehm. Aber wenn man einen frischen Putzer hat, der nicht zu fein, aber auch nicht zu grob ist, bekommt man das hervorragend geschliffen. So wie PP auch. Also PE ist ein bisschen schöner zu schleifen, finde ich jetzt. Aber ist mit PP zu vergleichen.
Also wenn noch jemand möchte, entweder von dem oder von dem Hilfsmittel.
Also man gerne kann mal auch mal die beiden Darfus versuchen, thermoplastisch zu verformen. Einfach an den Föhn dran, irgend sich eine Ecke aussuchen. Und mal selber testen. Ja, also tatsächlich ist es so, dass die Nylon gedruckten Bauteile aus dem Pulverdrucker thermoplastisch nicht verformbar sind. wenn überhaupt nur im Kantenbereich, dass man die Kante ein bisschen umbörteln kann. Anders, ich glaube, man konnte das gerade gut sehen bei der grauen Unterarmorthese aus dem Harzdrucker.
Ja, noch ein bisschen
länger. Ist
genau.
Sehr gut thermoplastisch verformbar. Und ist auch für Hautkontakt zertifiziert von dem Harzhersteller.
Genau, also auch alle Materialien, die wir jetzt auch zeigen oder auch auf dem Messestand zum Beispiel zeigen, die haben alle eine Biozertifizierung, dass sie quasi halt keine Hautirritation haben. Nicht, dass es hier
wobei
so
ein Biozertifizierung nicht.
Entschuldigung, genau.
Hautkontakt
zertifiziert.
Ja. Biokompatibel in Verbindung mit Harzdruck, das besagt, dass es auch für Schleimhautkontakt zugelassen ist. In OPs beispielsweise, wenn Bohrschablonen gemacht werden oder Implantate, das ist nicht Hautkontakt zertifiziert. Ja. Also das Graue ist in Anführungsstrichen nur Hautkontakt zertifiziert, reicht für uns in der OST-OT aber aus, weil wir ja nichts in offene Wunden implantieren in Schleimhäute.
Ich glaube, wenn ich es noch länger dran halten würde, dann hätte ich wahrscheinlich noch mehr, aber ja klar.
Genau, man muss halt einfach ein bisschen länger das dranhalten. Also da muss man einfach so ein bisschen die Übungen bekommen und auch von der Wandstärke. Ne? Je dünner die Wand natürlich ist, desto schneller schiebt es halt irgendwann weg. Das ist halt eben so ein Erfahrungswert. Und da ist auch jeder OST-Betrieb, muss man, da gibt es nicht so dieses richtig oder falsch, sondern so in diesem Bereich muss man dann sich ungefähr designen, das, ne? Dass die Orthesen dann so designt werden.
Das war jetzt ein bisschen flexibel durch die Wärme, aber man kann es nicht thermoplastisch verformen. Und wenn überhaupt, wie ich sagte, nur im Kantenbereich. Und das muss man halt auch wissen, unabhängig jetzt, auch wenn die Überschrift jetzt was anderes sagt, unabhängig der Firmengröße, bevor man überhaupt auch einen Druckdienstleister beauftragt oder sich ein eigenes 3D-Drucksystem anschafft, genauso wie wir in Einrichtungen gehen, mit den Ärztinnen und mit den Patienten sprechen, mit dem Therapieziel, das sollte ja an erster Stelle stehen. Wir müssen ja wissen, was ist das Therapieziel und nur so können wir dann auch zielgerichtet eine Versorgung bauen, ist mit 3D-Druck genau das Gleiche. Ich muss vorher wissen, welche unterschiedlichen Eigenschaften haben die 3D-Drucker denn mit den jeweiligen verfügbaren Materialien. Das muss ich vorher wissen. Sonst schaffe ich mir vielleicht ein 3D-Drucksystem an mit einem bestimmten Pulver und dann drucke ich meine Bauteile. Aber ich habe ganz andere Anforderungen an die Bauteile und dann habe ich mir ein 3D-Drucksystem geholt, was da nur in der Ecke steht. Deshalb ist es wichtig, so wie wenn wir in die Patientenberatung gehen, nach dem Therapieziel fragen, da auch, was ist das Ziel von den Versorgungen, die ich dann drucken möchte.
Korrekt, genau.
Habe ich das jetzt gerade richtig verstanden, so wie die Dame das gerade gezeigt hat, die harzgedruckten Versorgungen, die sind thermoplastisch verformbar und die pulvergedruckten?
Das Material ist thermoplastisch verformbar. Es gibt noch Dutzende andere Materialien, davon sind nicht alle thermoplastisch verformbar. Aber das Harz hat sich bei uns in der OT halt durchgesetzt aufgrund der guten mechanischen Eigenschaften, weil wir das aus der traditionellen Fertigung halt kennen, die Materialeigenschaften in Kombination thermoplastisch verformbar zuzüglich der Hautkontaktzertifizierung.
Verstehe. Und auf der anderen Seite, die pulvergedruckten Versorgungen sind grundsätzlich nicht thermoplastisch verformbar oder gibt es da auch Materialien, die da...
Es gibt PP, also auf dem großen industriellen HP-Drucker, gibt es PP zu verdrucken, da kann man auch alles mitdrucken und das ist so thermoplastisch verformbar, wie wir das auch kennen. Aber jetzt die PA, also die Nylon-basierten Pulver, das ist jetzt PA12, das hier ist PA11, das lässt sich thermoplastisch nicht verformen.
Genau, dann haben wir, glaube ich, die...
Wenn Sie das so ansprechen, das heißt, es gibt aber dann, also nicht jeder Pulverdrucker kann dann auch PP verarbeiten,
oder? Richtig. Korrekt. Ja, das ist korrekt. Das ist korrekt. Richtig. Da muss man halt wirklich drauf gucken, was ist das richtige Material für die Werkstatt, bevor man halt wirklich in eine Anschaffung geht. Und da ist halt auch viel, so ein bisschen Marketing-Sprech auch mit bei. Deshalb haben wir auch zum Beispiel den Dennis mit an Bord geholt, weil wir halt einfach gemerkt hatten, einfach nur einen Drucker zu verkaufen, macht halt keinen Sinn. Weil wenn das Ding denn da steht und man denkt, die Prozesskette passt alles, und das funktioniert aber nicht, ja, das ist halt Pech. Dann hast du halt einen Steher, aber keinen Drucker. Der steht halt einfach nur rum. Und das, ja, das ist halt wirklich ein Problem. Und deshalb validiert ja auch Dennis auch immer die ganzen Schritte und guckt halt von wegen, was ist halt machbar und was muss es ein PP sein oder kann es halt eins auch von den anderen Materialien zum Beispiel sein. Na, und wie viel Platz ist in der Werkstatt und so weiter und so weiter.
Am Schluss muss ich mir halt erstmal überlegen, in welchem Bereich ich halt anfange,
bevor ich mir
vier Stück hinstelle.
Genau, das wäre auf jeden Fall sinnvoll, erstmal zu überlegen, eigentlich, wie viel Platz brauche ich an meinem Auto, um dann zu sagen, okay, der soll es sein. Genau. Und so ist es halt Da genauso. Ja. Also eine Versorgung, ein Hilfsmittel, ne, wo man sagt, da hat man relativ viele von, die man dann erstmal in so einem ersten Schritt zum Beispiel digitalisieren kann, damit zu starten und das dann auch vielleicht ein bisschen parallel laufen zu lassen, traditionell und eben 3D, ein 3D-Prozess. Und dann zu sagen, jetzt kommt so der Peak, wo man das quasi auslagert, sozusagen denn der 3D-Drucker oder halt 4-3D-Drucker, dass die dann so die Nachtschicht übernehmen. Und morgens kommen dann IoT-Techniker, vergurten, Patient kommt rein, alle sind glücklich, wir können abrechnen, gut ist. Ja, so in der perfekten Welt.
Genau. Ja. Und die meisten Firmen, vor allen Dingen die kleineren oder mittleren Firmen, die starten, kann man ja durchaus sagen, mit einem Harzdrucker. Mhm. Um erstmal die Lagerungsorthesen wirklich damit abzubilden, mit der Option thermoplastisch dann da auch noch in der Einrichtung, dann, dass der Außendienst dann in der Einrichtung vor Ort dann thermoplastisch zur Not nochmal was ändern kann.
Genau,
das war so jetzt der aktuelle Stand.
Genau, so ist der aktuelle Stand. Und ich würde sagen, dann könnt ihr euch gerne wieder setzen. Das war jetzt so der
praktische Stand.
Und hier nochmal danke, dass Sie die Erste waren.
Und da kommen wir gleich noch zu. Aber genau. Trotzdem sehr gute Frage und natürlich auch eine wichtige Frage. Es kam gerade die Frage auf, was die Druckzeit jetzt beispielsweise für die Art von Orthese ist. Da sagte ich dem Herrn dann, dass wir dazu gleich auch noch kommen.
Genau, deswegen.
Ja, also es gibt nicht die eierlegende Wollmilchsau, hat meine damalige Chefin immer gesagt, und im 3D-Druck stimmt das natürlich auch. Ich glaube, das haben wir gerade versucht, ein bisschen darzulegen, dass es halt wichtig ist, vorher sich Gedanken zu machen, was ich mit welchen Eigenschaften drucken möchte. Hier sieht man mal die drei Geräte, die ich für einen Harzdruck brauche. Auf der linken Seite sieht man jetzt den eigentlichen Harzdrucker. Da findet der Druck dann statt. Auf der rechten, rechts unten steht dann die Wash, weil die gedruckten Bauteile müssen immer noch danach gewaschen werden, da sich um das gedruckte Bauteil noch ein Harzschimmer dran haftet. Um das überschüssige Harz, was dann nicht verdruckt wurde, aber wegzuwaschen, ist halt das Waschen noch erforderlich. Damit das Bauteil seine endgültige Festigkeit bekommt, laut den Eigenschaften, muss es dann nochmal künstlich ausgehärtet werden. Und das ist dann die obere Maschine.
Genau, und wer das halt live anschauen möchte, wir haben die Geräte auch dabei, auf dem Stand bei uns, hier Halle 1, einfach hier raus, nach rechts durch. Da findet er uns G31.
Ja.
Da haben wir den großen Drucker zu stehen. Wir drucken jeden Tag, immer wenn es durch ist, dann wird einmal gewaschen und einmal gehärtet. Dann könnt ihr euch das mal angucken, könnt ihr einfach mal in die Hand nehmen, mal gucken, wie ist es klebrig, nicht klebrig, riecht es nicht oder so. Guckt euch das gerne einfach mal an. Ja.
Das sind so einige Eigenschaften, ein paar davon habe ich schon genannt gehabt. Wer das in der Hand gehalten hat, hat wahrscheinlich die schön glatte Oberfläche gesehen, anders als bei dem Pulvergedruckten, da habe ich eine rauere Oberfläche. Es gibt verschiedene Harze, von ganz weich bis ganz steif. Es ist isotrop, bedeutet, es ist unabhängig davon, wie ich das Bauteil positioniere, es kommen immer die gleichen mechanischen Eigenschaften raus. Das liegt an der Drucktechnologie selber. Es ist für Hautkontakt zertifiziert. Es gibt biokompatible Materialien. Was man aber zusätzlich noch erwähnen muss, es reagiert mit UV-Licht. Bedeutet, wenn ich jetzt das Bauteil über einen gewissen Zeitraum, mehrere Wochen, jetzt draußen liegen lasse oder ans Fenster lege, härtet das unkontrolliert nochmal nach. Das heißt, es wird härter bzw. auch spröder. Transluzente Materialien, die flexibler sind oder auch steifere, die vergilben so ein bisschen. Man kennt das vielleicht schon mal, man hat das schon mal gesehen. Das muss man wissen. Ist bei uns in der OT, gerade in der Kinder-OT, nicht so relevant, weil die Orthesen eh in der Regel ein halbes bis dreiviertel Jahr eher wachstumsbedingt nur halten und dann ja eh wachstumsbedingt neu gemacht werden müssen. Und die gedruckten Teile benötigen definitiv einen Postprozessschritt. Das, was wir gerade gezeigt haben, also Drucken, ist der eigentliche Schritt. Der Postprozess ist dann Waschen und Aushärten. Genau. So sieht dann der Bauraum aus mit den Druckzeiten. Da kann ich jetzt kurz drauf eingehen. Ich weiß nicht, wie liegen wir in der Zeit?
Ja, wir müssen ein bisschen Gas geben. Wir haben jetzt noch 15 Minuten.
Okay.
Genau.
Das ist jetzt der virtuelle Bauraum von dem Drucker. Auf der linken Seite sieht man jetzt schon eine recht große Unterarmlagerungsorthese, die ich waagerecht positioniert habe, weil nicht immer hat man mehrere Teile, die man gleichzeitig drucken möchte. Dann habe ich eine Druckzeit von 10 Stunden circa. Wenn ich jetzt aber mehrere Teile habe, die passen waagerecht dann nicht mehr rein, die muss ich natürlich hochkant stellen. Was man auf dem rechten Foto sieht, da habe ich dann 3 Bauteile hochkant. Da brauche ich dann circa 18 3/4 Stunden für 3 Orthesen. Das ist ungefähr so der Zeitbedarf. Viele Firmen machen das so oder Kunden von uns, gerade in der OT, die starten nachmittags zum Feierabend in den Druckshop, kommen dann vormittags in die Firma, machen den Postprozess und stellen dann das Hilfsmittel fertig.
Genau, deshalb sagen wir auch häufig oder empfehlen wir auch, dass man halt über Nacht das einfach laufen lässt und dann ist man halt morgens in der Werkstatt und dann kann man halt den Rest dann sozusagen machen, von der Druckplattform wegnehmen, einmal waschen, einmal härten, na, dass die Reste sozusagen weg sind und dann die Vergurtung machen, nochmal testen, ob alles passt. Also genau.
Hier würde man nochmal ein Video sehen, aber wie der Dominik schon sagte, jetzt ist die Zeit doch schneller vorbeigegangen als gedacht. Wir haben aber alles live bei uns am Stand. Ihr könnt die Sache mal selber in die Hand nehmen, zugucken, ausprobieren. Deshalb würde ich das Video jetzt nicht abspielen.
Genau, hier vielleicht, wenn jemand auch Interesse hat, irgendwie die Präsentation im Nachgang zu bekommen oder so mit den Videos, ne, dann würden wir es mal bereitstellen. Dann am besten einfach entweder Dennis Visitenkarten verteilen oder einfach dennis.opielka@druckerfachmann.de E-Mail schicken. Und dann passt das.
Oder zu uns an den Stand kommen, Visitenkarte holen.
Deswegen, und dann machen wir eine Notiz und dann kriegt er das nochmal im Nachhinein, also für die, die es halt wollen.
Also brauche ich beim Haarsdrucken immer 3 Geräte.
Genau, also die sind auf jeden Fall Pflicht. Ja. Jetzt kurzer Abstecher zum Pulverdruck. Ich denke mal, Pulverdruck ist geläufiger als jetzt Harzdruck oder beziehungsweise, ich glaube, alle hatten schon mal pulvergedruckte Hilfsmittel auch vor heute in der Hand gehalten.
Genau, also das sind genau die 3 Objekte.
Kurz mal ganz links, das ist der eigentliche Drucker. Das ist jetzt von der Firma Formlabs, ein SLS-Drucker. In der Mitte steht die Materialaufbearbeitungsstation, die SIFT, wo das nicht verdruckte Pulver aufbereitet wird, um für den nächsten Druckshop wieder verwendet zu werden. Die beiden Geräte sind verpflichtend quasi, um zu drucken und das Bauteil sauber oder grob sauber zu bekommen. Ganz rechts, da sieht man eine Strahlkabine, was man theoretisch praktisch auch händisch machen könnte. Aber da würde man die Bauteile oben reinlegen, auf den Knopf drücken und dann läuft das 10 bis 15 Minuten automatisiert durch und die Bauteile kommen dann entpulvert so raus wie die Einlage. Also 2 Geräte muss, ein drittes optional, aber es ist zu empfehlen und das haben eh alle Kunden, die Blast. Damit man dann nicht wieder zurückgeht, man hat im Prinzip alles digital oder teilautomatisiert, um sich dann wieder händisch hinzusetzen, Bürsten, Pressluft, das macht dann auch wenig Sinn.
Ja, hier nur ein kleiner Fun-Fact, wenn ihr mal über die Messe lauft und dann seht ihr wahrscheinlich viele grau gedruckte Bauteile und dann, die vielleicht vom Design ein bisschen anders aussehen als jetzt nur eine glatte Oberfläche, macht mal so. Ja, und dann, wenn man nämlich sehr viele strikte Designs hat, kann es sein, wenn nicht ordentlich nachgepulvert worden ist, also gestrahlt worden ist, dass dann noch ein bisschen Pulver rauskommt. Das kann passieren. Ja, das ist so, wenn du diese Lattice-Strukturen hast, also so ganz organische Strukturen oder so wie hier die Schuhe zum Beispiel, das nennt man Lattice-Struktur. Aber wenn man so eine engmaschigen Strukturen hat, dann kommt manchmal das Pulver auch nicht so ganz raus. Da hat man dann vielleicht doch nicht so ganz automatisiert oder den richtigen Prozess dann gefunden. Ja.
Kurz zu einigen Eigenschaften. Es hat eine sehr hohe Stabilität, also jetzt die PA-Materialien, hohe Stabilität. Man hat viel Designfreiheit, so wie bei der Fußsohle von dir. Das ist ja aus TPU gedruckt, also man kann komplexe Geometrien machen. Das ist bei Harzdruck etwas limitiert, ist ein bisschen zu vergleichen mit FDM-Druck, weil ich auch da Stützstrukturen brauche. Es ist sehr belastbar. Annähernd isotrop, da kommt es ein bisschen auf die Drucktechnologie an, ob man SLS nimmt oder HP nimmt. Man hat eine gute Detailgenauigkeit. Verschiedene Postprozesse sind möglich, sind aber nicht verpflichtend, anders als beim Harzdruck. Ich kann das dann nochmal mechanisch glätten, ich kann das chemisch glätten, ich kann das einfärben. Also je nachdem, wie ich das haben möchte, in Absprache mit den Ärztinnen oder Patienten, da habe ich sehr viel Flexibilität. Und PA11, PA12 oder auch TPU wie man gerade vielleicht feststellen konnte, sind thermoplastisch nicht verformbar.
Genau, hier nochmal ganz kurz, genau, bevor wir, also alles gut. Nee, kannst ruhig die Folie zeigen. Nochmal auch der Unterschied, ne? Beim resinbasierten 3D-Druckprozess hat man halt immer diese Stützstrukturen. In den meisten Fällen hat man diese Stützstrukturen. Und beim Pulver ist es so, dass quasi das Pulver stützt dann die Teile. Und deshalb muss das halt abgepustet werden, ne? Weggestrahlt werden, dass man da nochmal den Unterschied hat. Vorteil beim Pulver, man kann halt viele Bauteile in einer ganz kurzen Zeit, weil alles, was in den Bauraum reinpasst.
Wie hier links zu sehen.
Genau, wie man da drüben sieht, von wem kann man schön ineinander verschachteln. Und drumherum ist halt das ganze Pulver, so ein bisschen wie so ein Sandkasten, wo drin dann die ganzen Förmchen hängen. Und beim Resindruck ist es halt so, beim Kunstharz, dass man die halt irgendwie so nebeneinander anordnen muss. Und dann hat man halt immer so eine Supportstrukturen, also Stützstrukturen, die müssen halt abgeklemmt werden, abgedreht werden, abgemacht werden, dass es nochmal kurz eingeordnet ist. Genau.
Aber auch das kann man gut bei uns am Stand sehen. Ja. Wir haben extra was Gedrucktes da, eine größere Harz, also harzgedruckte Orthese mit der Stützstruktur noch dran. Ganz kurz jetzt zum Bauraum. Das ist der virtuelle Bauraum von dem Pulverdrucker. Auf der linken Seite sieht man 6 Kinderdarfus mit einer Fußlänge von 18,5 cm. Die passen verschachtelt dann da rein. Reine Druckzeit ist dann ja 13,5, 13¾ Stunden für 6 Versorgungen sozusagen. Auf der rechten Seite sieht man dann schon 3 größere Unterarmlagerungsorthesen mit einer Länge von 30 cm. Und da sind wir, das steht da jetzt nicht, aber Druckzeit in etwa die gleiche, weil es primär nach der Höhe, also Z-Achse geht, wie lange ein Drucksystem braucht, ob FDM-Druck, Harzdruck oder auch Pulverdruck.
Was ist denn der Bauraum?
Ja, der klingt zahlentechnisch recht klein. Der ist 16×16 XY und knapp 30 cm auf der Z-Achse.
Und wie du, der klingt ja nicht nur zahlenmäßig klein. Der ist ja klein.
Ja, aber wenn man bedenkt, dass man theoretisch 6 Kinderdarfus oder 4 jugendlichere Füße da eine Darfu-Versorgung gedruckt bekommt oder 3 schon recht große Unterarmorthesen. Deshalb versuche ich, das immer schon zu relativieren, dass das recht klein klingt. Das ist ja auch tatsächlich so. Aber wenn man dann mal sieht, was dann trotzdem hineinpasst, so war das dann gemeint.
Aber Fußlänge ist schnell limitierend.
Ja, das stimmt. Ja.
Absolut.
Und aber auch da muss man halt auch nochmal sagen, von wem das ist, ein Pulverdrucksystem. Ne? Es gibt ja auch
oder
etliche andere oder ein Beispiel. Und da kommt es halt auch wieder darauf an, welches Hilfsmittel, mit welchen möchte man sozusagen starten, was soll das Ziel des Ganzen sein, um dann auch zu gucken, von wegen welches Drucksystem passt.
Was aber sehr gut funktioniert, also ich habe Schuhgröße 45, sind 28,5 cm. Für mich würde aber eine Unterschenkelorthese reinpassen, wenn dann Knöchelgelenk bei ist. Weil ich das hochkant ineinander verschachteln kann. Ja. So ähnlich wie so eine Kombination aus den beiden Bauräumen. Klar, wenn ich eine Paarversorgung würde da nicht reinpassen, man könnte dann immer mit meiner Größe nur eine Versorgung gleichzeitig drucken.
Das würde bei uns gar kein Problem darstellen, nur so wirklich, wenn man dann in Richtung Lagerungsorthese oder so denkt.
Also das funktioniert nicht, ja.
Ja.
Genau. Genau. Das ist mal so ein kleiner Abriss von den Kunden, die wir haben, was die damit drucken. Also primär ist es, da steht jetzt ganz unten, dass Lagerungsorthesen damit gedruckt werden. Das ist so die klassische Anwendung. Dann gibt es ein paar Firmen, die machen nochmal so speziellere Sachen, verbessertes Prototyping oder Rea-Sonderbau auch. Das ist so spezielle Halterung, dass sie sich das konstruieren, weil es da ganz rigide Harze gibt, jetzt nicht das Harz, die dann entsprechend an die Sitzschalen oder Rollstuhlgestelle dran gemacht werden. Ja, oder auch flexiblere Verschlüsse kann man sich alles selber drucken. Vorausgesetzt, man hat vorher den Prozess, dass man sich das auch selbst konstruieren kann.
Genau, hier war dann noch kurz ein Thema mit den Gesichtsmasken, finde ich auch mal ganz spannend, ne, von wegen, weil das auch eine Applikation jetzt
seit ein paar Jahren ist. Das geht auch in Harzdruck, ja.
Genau, dass man das gut im Harzdruck auch transluzent, also ein bisschen transparent sozusagen drucken kann. Oder in Schwarz oder in einem dunklen Ton zum Beispiel. Und das ist auch was sehr, sehr gut funktioniert, muss man sagen. Da muss man dann nicht direkt auf den Pulverdruck zum Beispiel gehen, sondern kann auch sowas mitmachen. Und vielleicht hier auch nochmal der Hinweis, weil du das gerade meintest, von wegen mit dem Rea-Sonderbau. Man muss auch mal überlegen, diese Drucksysteme sind ja eigentlich für auch Industrieanwendung, Maschinenbau, Sondervorrichtung etc. pp. Gestaltet worden. Und das heißt, alles, was darüber hinaus ist, wo man zum Beispiel die dritte Hand mal braucht zum Halten oder, kann man ja damit auch machen. Oder irgendwelche Verbinder, Clipverbinder etc. kann man im Endeffekt ja auch noch zusätzlich damit drucken, wenn man den Bauraum halt nochmal nutzen möchte. Und da gibt es viele Nebenthemen auch in der Werkstatt, wo man das halt mit nutzen kann. Genau, sorry, das wollte ich nur nochmal kurz einflechten.
Genau, und bei Pulverdruck, ich glaube, dafür habt ihr wahrscheinlich heute allein auf den Ständen schon genug gesehen, was man alles im Pulver drucken kann, ist jetzt nichts Neues. Man muss sich halt nur vielleicht, wenn man sich damit wirklich beschäftigen möchte, auch mit den Materialeigenschaften auseinandersetzen zu den aktuellen Versorgungen, die man vielleicht traditionell fertigt. Genau, das sind so die Sachen, die wir auf jeden Fall von unseren Kunden mitbekommen.
Genau, und damit will ich nur sagen, wir erzählen hier irgendwelchen Humbug, ne, haben wir jetzt auch mal ein, zwei Customer Success Stories, wie man es in Neudeutsch ja so ein bisschen mal, also Erfolgsgeschichten, also Unternehmer und Unternehmerinnen, die halt in den letzten Jahren auf 3D-Druck gesetzt haben, die halt auch ihre eigene Geschichte, also jedes Unternehmen hat eine eigene Geschichte, wie sie den 3D-Druck bei sich einsetzen. Hier zum Beispiel die Firma Klintz, sehr innovativ aus meiner Wahrnehmung her, setzt sowohl auf Pulver, auf Resin, auf Dienstleistungen für spezielle Anforderungen, also nimmt so das ganze Klaviatur sozusagen, die halt möglich ist, und setzt da entsprechend um und bin sehr froh, dass wir sie da auch begleiten können.
Stetig noch am Wachsen.
Genau, und stetig
also
am Wachsen.
Also auch seit der Story sind die weiter am haben die weiter ausgebaut, was 3D-Druck angeht.
Könnt ihr sagen, wer bei denen den vorgeschalteten Prozess ausführt, also die CAD-Modellierung?
Genau,
Bei die Techniker oder macht das...
Das macht die Maria Köhler.
Ja, genau.
Die ist studierte Industriedesignerin.
Okay.
Ja. Und die haben natürlich dann kein 3D-Ab, sondern Freeform, weil mit den kreativen Ideen, die die haben, oder auch Anforderungen an die Prothesen und Orthesen, da muss man dann schon Freeform haben, ja.
Genau, dann haben wir, glaube ich, noch eine.
Genau, das ist dann Sanitätshaus Metrop. Die haben ein Harzdrucksystem von uns.
Und starten quasi
zu zweit quasi, genau. Was Digitalisierung angeht. Genau. Der Björn und sein Azubi machen das und fuchsen sich da rein. Und Schwerpunkt, wie bereits gesagt, ist dann auch wirklich die Lagerungsorthetik.
Ja.
Bei denen.
Genau, nur dass ihr da nochmal so ein bisschen so eine Idee bekommt von wegen, dass das halt nicht alles irgendwie Humbug ist, sondern wirklich eben so ein bisschen mit Fakten untermauert. Und zusätzlich die Frage, die wir ja noch haben von wegen, bevor wir die Frage noch beantworten, ne, weil das ist nämlich nochmal ein wichtiger Punkt, hier auch nochmal kurz ein Hinweis, wir haben jetzt nur zwei Exemplare hier, die anderen, wie gesagt, sind auch bei uns auf dem Messestand. Wir haben ja so, das nennt sich bei uns Praxisleitfäden, ne, das ist jetzt in der 2026er Fassung. Da haben wir auch mal so ein bisschen, auch was wir im Podcast erzählen und so, und wo wir so ein bisschen Aufklärungsarbeit machen, zum Beispiel, wie viel Platz braucht man denn eigentlich in der Werkstatt, ne, um so ein Setup zu machen? Oder was ist der Unterschied, welche Versorgung kann man mit Filament, mit Resin und Pulver zum Beispiel machen? Und auch ein, zwei andere Customer Success Stories. Also wer möchte, kann sich die hier, zwei Stück sind da, gerne dann im Nachhinein nochmal mitnehmen. Sonst bei uns zum Stand, da haben wir auch noch ein paar. Genau, also. Und hier, ihr findet uns genau Halle 1, Stand G31. Also einfach hier raus und dann links durch und da findet er uns. Und jetzt müssen wir noch die Frage.
Ganz kurz und knapp.
Genau,
ganz kurz. Warum lohnt sich das?
Auch
für kleinere.
Willst du anfangen oder soll ich anfangen?
Starte du.
Okay.
Du brauchst immer mehr Zeit.
Ich brauche immer mehr Zeit, okay, genau. Nein, also warum sich das wirklich für kleine und mittelständische Sanitätshäuser lohnt, ist wirklich die Stärke, die wir halt sehen von wegen, wenn dieser Prozess umgesetzt worden ist, dass sie halt den Handwerk wirklich im Unternehmen lassen. Na, dass sie halt wirklich einen Großteil, auch die Azubis mitnehmen können, den Prozess, na, von wegen der gesamten Wertschöpfungskette halt im Haus auch haben können und das abwickeln können und dann halt innerhalb von, ich sag mal im Regelfall, 3-4 Tagen. Ja, dass man dann, wenn man viele verschiedene Orthesen halt hat und die Versorgung halt macht, so 3-4 Tage so in dem Dreh, dass man dann halt wirklich den Patienten helfen kann, um dann auch zu lösen. Und das ist auch so die Mission, wie ich eingangs auch gesagt hatte, na, dass wir da halt wirklich auch die Sanitätshäuser befähigen wollen. Und deshalb ist es für mich eigentlich so eine Art Must-Have, gerade auch mit dem Resin oder auch mit dem Pulver, na, dass man sich damit auf jeden Fall befasst, wenn man einfach so die nächsten Jahre auch so zukunftsweisend eben vielleicht nicht das Problem des Fachkräftemangels so ein bisschen gegensteuern will oder sowas. Wäre das eine Option, wo man sich einfach mal austauscht, ne, ganz im Detail, wie, was, wo. Genau, das ist so meine Beantwortung dieser Frage. Und bei dir?
Ich sehe das eher so auch, klar stimmt das, ich habe da so die Prozessoptimierungsbrille auf und ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass das Personal uns fehlt in den OT-Werkstätten und ein eigenes 3D-Drucksystem, womit man abgabefertige Hilfsmittel drucken kann, ermöglicht es einem mit ein bisschen Einarbeitungszeit, das ist ganz klar, die Prozesse einfach effizienter zu gestalten und das Personal, was ich in der Werkstatt habe, dann damit zu beauftragen, hochwertigere Hilfsmittel dann zu bauen, beispielsweise Faserverbundwerkstoffhilfsmittel. Und da profitieren die Patienten ja dann auch, dass der Auftrag da ja auch schneller bearbeitet werden kann, das Hilfsmittel kann schneller abgegeben werden und so, somit profitiert von eigenen 3D-Drucker zwei Patienten, einmal die, die die gedruckten Orthesen bekommen und die, die eine hochwertige, nicht gedruckte bekommen, weil das Personal nicht mehr diese Standardorthese vielleicht zuerst machen muss, sondern das der Drucker macht und das Personal geht dann an die Faserverbundwerkstofforthese. Deshalb gerade in kleineren Betrieben, wo man auch Ausfallzeiten kurzfristige von Mitarbeitenden nicht breiter verteilen kann, lohnt sich das dann auf jeden Fall.
Genau.
Dann das war's von unserer Seite.
Ne? Ja, genau, wir sind soweit durch. Ich glaube, es ist sogar echt eine Punktlandung.
Ja.
Wer jetzt noch Fragen hat oder so, gerne. Ne? Stellt die Fragen.
Sonst, oder zu uns an den Stand kommt.
Genau, kommt zum Stand, kommt hierher. Wie gesagt, also wir sind da, wir freuen uns auf den Austausch. Und vielen Dank für die Zeit und dass ihr hier wart und auch aktiv teilgenommen habt.
Das finde ich auch gut. Na? Ja.